Ja, danke, Jesus, dass wir hier bei dir sein können, miteinander und von dir lernen, von dir hören, dass du uns bewegst, lieber Heiliger Geist. Bitte, Heiliger Geist, mach du jedes Wort, was du zu jemand von uns persönlich gesprochen hast, fest in unserem Herzen. Wo du, Heiliger Geist, gesprochen hast, prophetisch jetzt durch Auslegungen, wo es auf eine ganz persönliche Situation gekommen ist, bitten wir dich, dass du das befestigst und zu einer Quelle von Leben werden lässt. Herr, wir leben von dir und wir danken dir, dass du lebendig bist und dich selbst austeilst. Danke dafür. Ja, wir hatten heute früh in unserer Gebetsrunde einen Schwerpunkt so als Impuls, als Eindruck, und da ging es um Augensalbe. Und dass Jesus uns Augensalbe geben möchte, dass wir wieder klar sehen. Und das hat sehr, sehr viele Aspekte. Und wir haben uns dann danach unterhalten. Die Augensalbe kommt häufig vor. Jesus heilt den Blinden mit so einem Gemisch aus Speichel und Erde und macht dann das, den so nach und nach wieder sehend. In der Offenbarung lesen wir davon, dass Jesus einer Gemeinde, die lau geworden ist, rät, kauf dir Augensalbe, damit du wieder klaren Blick hast. Hör auf, irgendwelche Kompromisse zu machen. Hör auf, laut zu sein. Kehr um. Das ist ein starkes Wort auch in Bezug auf Augensalbe. Ich hatte vor längerer Zeit was vorbereitet, wo ich das auch zum Teil mal in Chemnitz weitergegeben habe, zum Thema das Wort Gottes. Und das habe ich heute früh gedacht, ach, ich stecke das auch mal noch mit ein. Mal sehen. Axel hat mich ermutigt, das auch bei uns, unter uns zu lehren. Und ich finde es auch richtig, wenn man irgendwie was hat aus dem Wort, dass wir das nicht nur, wie soll ich denn sagen, ja, besonders sorgfältig vorbereiten, immer woanders dient, sondern auch für uns. Ist irgendwie wichtig. Und dann habe ich mich daran erinnert, mein allererster Vers hier oben drüber steht, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Und dann haben wir so überlegt, haben gedacht, doch, das machen wir. Das ist auch ein Teil von Augensalbe, dass wir das Wort kennen. Weil das Wort macht unseren Blick irgendwie klar. Und wenn wir das Wort nicht kennen, dann sind wir von unseren Gefühlen bewegt oder von Meinungen, von Strömungen, von Humanismus, von was auch immer. Und es ist wie, wenn man so ein Stück durchs Leben tappt. Im Psalm 119 finden wir viele Verse, die uns, wo uns der Heilige Geist sagt, dass das Wort Gottes uns einen klaren Weg bahnt, eine Hilfe ist, eine Richtung, den Pfad beleuchtet, die Augen hell macht. Also all das sind Wirkungen von Gottes Wort. Ein Teil der Augensalbe ist einfach Gottes Wort, was unsere Augen richtig sehen lässt. Das Wort Gottes lässt uns einen richtigen Blick auf uns selber haben und auch auf Umstände um uns herum haben. Ja, damit möchte ich anfangen mit dem Psalm 119, Vers 18. Also, ich denke, uns steht einfach ein ganz, ganz reiches Bad in Gottes Wort bevor heute. Und ich denke, dass der Heilige Geist uns wirklich froh macht und irgendwie anzündet dafür, dass wir einfach berührt und bewegt sind von dem herrlichen Wort, was wir zur Verfügung haben. Psalm 119, Vers 18. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Und es gibt eben diese Ebene mit dem Gesetz, wir werden heute öfter mal auf dem Psalm 119 kommen. Da steht Vorschriften, Gebote, Gesetz, Anweisungen und verschiedene Worte werden gebraucht. Und die meinen immer das Wort Gottes, was zu der Zeit schon geschrieben war oder vorgelegen hat. Und wenn wir weiter im Wort Gottes lesen, wir meinen das immer, was bis zu der Zeit schon niedergeschrieben war. Bis dahin, dass die ganzen Apostel alle aus dem Schatz des damals schon geschriebenen Wortes gelebt haben. Auf eine Weise, die nur der Heilige Geist machen kann. Und so gibt es natürlich diese Ebene, auch wenn wir die Mosebücher lesen, verschiedene Anweisungen, ganz spezielle Anweisungen, wie ein Volk zu leben hat, bis hin zu Rechtsgeschichten, die ganz präzise bis ins letzte Detail geklärt werden. Und in dem allen ist noch die zweite Ebene verborgen, dass sich Gott offenbart als Person. Und deswegen gibt es keinen Teil der Schrift, der irgendwie heutzutage überflüssig geworden ist, nachdem wir im neuen Bund leben. Nur erschließt sich für uns im neuen Bund eine Ebene aus dem Wort, die damals zum Teil noch verborgen geblieben ist. Aber Jesus hat aus dieser Ebene aus dem Wort gelebt. Wir werden uns verschiedene Sachen anschauen. Jesus hat vorausgesetzt, dass man aus dem Gesetz und den Propheten, also Mose, die Prophetenbücher, die Psalmen, ableiten kann, wie ein Mensch von Neuem geboren wird. Das hat Jesus vorausgesetzt. Das steckt zum Beispiel schon drin. Es ist nicht erst offenbart worden im Neuen Testament. Und das Fantastische ist eben einfach, dass das gesamte Wort Gottes uns füllt mit dem Herrn, mit ihm selbst. Es ist uns zur Gemeinschaft mit ihm gegeben. Da wollen wir mal zusammen Kolosser anschauen. Kolosser 3, Vers 16. So, da steht im Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Interessant ist, dass hier auch die Psalmen mit erwähnt werden. Und wir wollen uns zunächst anschauen, wenn hier steht, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, das bedeutet, dass Jesus reichlich in uns wohnt. Und das kommt daher, dass das Wort Gottes und Jesus als Person eine Einheit sind. Also immer wenn wir sagen, Herr, ich habe Sehnsucht nach dir, ich muss mal wieder spüren, wie du spürst, ich muss mal wieder wahrnehmen, wie du wahrnimmst, ich muss mal wieder klare Sicht bekommen, ich brauche mal wieder irgendwie eine Ausrichtung, wie denkst du denn? Dann finden wir das in dem geschriebenen Wort. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns aus dem geschriebenen Wort heraus das offenbart, was an Offenbarung drin ist. Also das Wort des Christus wohne reichlich in euch, das heißt auch Jesus Christus wohne reichlich in euch. Da lesen wir im Johannesevangelium im Kapitel 1, im Vers 1, da steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist einfach fantastisch, das ist nicht für unseren Verstand, aber für unseren Geist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es gibt einen weiteren Bibelvers, der das bezeugt, wodurch alles geworden ist. Der Bibelvers sagt, denn aus ihm, von ihm und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen worden. Vielleicht kommt die Bibelstelle noch irgendwo. Denn von ihm und aus ihm und zu ihm hin sind alle Dinge geschaffen worden. Und hier steht, alles wurde durch das Wort. Und ohne das Wort wurde nicht eines, das geschaffen ist. Hier sehen wir, dass der gleiche Inhalt sowohl für das Wort als auch für die Person von Jesus gebraucht wird. Und dann haben wir im Vers Johannes 1, Vers 14 ganz deutlich geschrieben, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigartig Geborenen, also hier steht Eingeborenen, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und dann Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also wir haben zunächst, das Wort wurde Fleisch, das Wort Gottes wurde zur Person in Jesus. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und diese Herrlichkeit betrifft sowohl die Person Jesus, als Gott, der Mensch geworden ist, als auch das Wort, was geschrieben ist. Wir sehen die Herrlichkeit des Wortes in Jesus und wir sehen die Herrlichkeit Jesu im Wort. Das ist gegenwechselseitig irgendwie austauschbar und das finde ich so stark. Ja, das Gesetz wurde durch Mose gegeben in der Form, dass es ein Mittel zur Gerechtigkeit ist und damit versorgt hat. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und damit meint es die Gesamtheit des Wortes, ist Gnade und Wahrheit. Und dann steht hier im Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und wenn wir jetzt ein Stück da reintauchen, dass Jesus vergleichbar ist mit dem Wort Gottes, kann man auch sagen, das Wort Gottes macht Gott offenbar, macht ihn bekannt, stellt uns Gott vor, wie er ist, wie er denkt. Und wenn wir suchen, Herr, wie bist du, wie denkst du, dann finden wir seine Denkweise und seinen Charakter in seinem Wort. Und jetzt schauen wir uns in Psalm 119 an. Wieder mal. Ich werde da mal ein Band reinlegen. Das ist, glaube ich, besser. Der Psalm 119 ist ja der Abschnitt der Schrift, der über das Wort Gottes spricht und damit prophetisch auch über Jesus. Wir hatten vorhin, öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Und ein ganz bekannter Vers, jedenfalls hier unter uns, ist der Vers 160. Da steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jedes Urteil deiner Gerechtigkeit währt ewig. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das erinnert mich daran, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit als Person. Und hier steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und Johannes 14, Vers 6 steht, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus. Ich bin die Wahrheit und die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Nebenbei, Weg und Leben sind auch Eigenschaften aus Gottes Wort, aber wir gehen mal über diesen Pfad, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, und im Psalm 160 lesen wir über das gesamte geschriebene Wort, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und dann gibt es einen wunderbaren Vers in Offenbarung 19, ab Vers 12, da sind wir auch wieder bei den Augen. Ach, schließt ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und das hat mich mal sehr, sehr fasziniert, dass wir im Psalm 160 lesen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und wir lesen in der Offenbarung 19, und sein Name heißt das Wort Gottes. Es ist ein Geheimnis, aber das ist stark, deswegen unter dem Aspekt, glaube ich, lesen wir die Schrift mit anderen Augen. Wenn wir erkennen, dass wir hier in Jesus lesen, egal was wir lesen, gibt es etwas, wodurch sich Jesus in seinem Charakter, in seinem Wesen und in seiner Absicht, in seiner Meinung offenbart. Dann, glaube ich, lesen wir irgendwie anders in dem Wort, als wenn wir sagen, ich muss das mal lesen, ich weiß gar nicht, was hier gemeint ist. Wenn wir lesen, sagen, okay, ich weiß nicht, was gemeint ist, aber es ist Jesus, dann ist das irgendwie... gibt mir mehr Mut zu lesen, auch wenn ich manches nicht gleich verstehe. Und wir wissen ja, wenn hier steht, Offenbarung 19, Vers 13, sein Name heißt das Wort Gottes. Das Name steht ja in der Bibel auch für Charaktereigenschaft. Im Alten Bund wurden vor allen Dingen Menschen Namen gegeben nach gewissen Begebenheiten oder nach Verheißungen, die Gott gegeben hat. Bis dahin, dass der Zacharias von dem Engel angewiesen wurde, den Namen seines Sohnes Johannes zu nennen. Das heißt, Gott ist gnädig, Gott bahnt einen Weg für Jesus. Also Namen haben in der Schrift eine stärkere Bedeutung, als das bei uns war. Und wenn hier steht, sein Name heißt das Wort Gottes, dann ist das charakterisiert, das Jesus. Das ist eine Charaktereigenschaft von ihm. Also wenn wir Jesus lieben, können wir das nur, indem wir auch sein Wort lieben. Das ist eine ganz praktische und eine sehr einfache Form, unsere Liebe zu Jesus zu zeigen, in echt. Jesus sieht das, wenn wir ihn aufnehmen aus seinem Wort. Ich glaube auch, dass dass wir sein Fleisch und sein Leib essen, das ist zum einen natürlich dieses Bündnismahl, das Abendmahl gemeint, aber es ist auch gemeint, dass wir ihn essen, aufnehmen in seinem Wort, in uns reinfuttern. Und im Endeffekt ist das auch ein Geheimnis. Wir haben letzten Endes das ja immer, wenn wir mit Dingen, die unser Verhältnis mit Jesus betreffen oder mit geistlichen Sachen, bleiben sie in einem gewissen Bereich für unseren Verstand ein Geheimnis. Aber ein wirksames Geheimnis, was durch den Heiligen Geist in uns wirksam ist. Das finde ich gut. Also wir haben verschiedene Wirkungen, die beschrieben sind von Gottes Wort. Ein paar Sachen wollen wir uns anschauen davon. Johannes Kapitel 16. Da steht ab Vers 12, spricht Jesus, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Und wenn wir das vor dem Hintergrund lesen, dass Jesus als Person auch das Wort Gottes ist, erschließt sich für uns, dass der Heilige Geist aus dem Wort nimmt und uns Offenbarungen gibt. Er nimmt immer von dem, was Jesus ist. Und das ist eine starke Ermutigung für uns, dass wir das Wort Gottes lesen, auch uns damit füllen. Auch wenn wir es an mancher Stelle nicht verstanden haben, der Heilige Geist greift zu gegebener Zeit darauf zurück und nimmt davon und macht daraus eine konkrete Offenbarung für uns, die wir in dem Moment brauchen. Also, hier steht in Vers 14, er wird mich verherrlichen, das heißt auch, er wird das Wort Gottes verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen, das heißt, er wird auch von dem Wort, von dem geschriebenen Wort nehmen und uns verkündigen. Ich habe erstmal nur angefangen, Beispiele mal rauszuschreiben und da habe ich noch vieles noch nicht gefunden, wo der Heilige Geist den Aposteln aus dem damals geschriebenen Wort gibt, was sie dann verkündigen. Das ist faszinierend. Die Briefe und das Evangelium sowieso und die Apostelgeschichte sind voll davon, dass der Heilige Geist aus dem nimmt, aus dem schon bestehenden Wort und dadurch Offenbarung gibt. Und wenn wir dem Wort begegnen, dann ist es wichtig, dass wir dem Wort Gottes mit dieser gleichen Haltung entgegengehen wie der Person Jesus. Dass wir sagen, ich komme zu dem Wort mit Respekt. Erstmal grundsätzlich, das Wort ist wahr, das Wort ist richtig und das Wort ist die Instanz, die mich in meinem Inneren lehrt. Das ist die notwendige Haltung, dass wir aus dem Wort Leben empfangen. Und so wie wir uns vor Jesus beugen, beugen wir uns auch mit unserer Herzenshaltung vor dem Wort und sagen, dein Wort ist wahr. Das bedeutet nicht, dass wir zu jeder Zeit alles verstehen. Aber die Haltung ist entscheidend, dass wir dem Wort so entgegenkommen, sagen, okay, das ist das Wort, meine Meinung steht darunter, unter dem Wort. Also der Heilige Geist nimmt das Wort und offenbart aus dem Wort all das, was wir brauchen. Dann im Römer 10, auch ein ganz bekanntes Wort, ganz bekannter Vers, der Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist auch, da ist der Glaube aus dem Gehörten. Und das Gehörte ist aus dem Wort Christi. Es bezieht sich nicht allein auf das, was wir hier manchmal tun, dass einer das Wort Gottes weitergibt. Es bezieht sich generell immer darauf, dass wir das Wort Gottes mit unseren Ohren hören. Und das Hören von Gottes Wort, das erschafft in uns einen Glauben, der dem Wort Gottes, der Person Jesus entspricht. Also dieser Glaube, der wirklich irgendwie mit Jesus in Übereinstimmung ist, der kommt aus dem Wort Gottes und nirgendwo anders her. Und weil das auch in dem Grundbedeutung, beziehungsweise steht es auch wirklich in der Fußnote, das griechische Wort bedeutet auch hören, Gehör, Gehörtes, weil die Betonung im Wort auf dem Hören liegt, habe ich mir's, wenn es möglich ist, zu einer Angewohnheit gemacht, das einfach mir vorzulesen, das Wort, mit Stimme. Ich glaube, es ist eine Hilfe für manchen unter uns, dass wir sagen, ich lese das Wort mit hörbarer Stimme. Wenn ich das einfach nur so still lese, manchmal geht's nicht anders, kann ich mich persönlich zumindest schwerer konzentrieren. Und das geht natürlich nicht immer und in jedem Lebensumstand, dass man laut liest. Aber wenn wir ein Stück Fantasie walten lassen, können wir uns das einrichten und sagen, Herr, ich möchte dein Wort lesen. Und das Wort lesen ist, ich lese mir selber das vor. Damit nährt sich mein innerer Geist. Und der Heilige Geist hat etwas, worauf er zurückgreifen kann. Also das halte ich für eine sehr wichtige Sache, dass wir das Wort lesen. Und nicht nur so eben so lesen, wie man vielleicht manchmal ein Buch liest, sondern uns vorlesen. Weil das schafft in uns auf eine andere Art und Weise Glauben und Substanz, als wenn wir nur das so mal überfliegen. Und auch da verstehe ich nicht zu jeder Zeit alles. Aber ich weiß, der Heilige Geist kann darauf zurückgreifen. Ich habe Gemeinschaft mit Jesus. Ich höre Jesus zu mir reden aus seinem Wort. Mein innerer Mensch hört 1:1 Originalton Jesus. Ich finde, das ist fantastisch. Egal, ob es aus dem Alten Testament, aus den Psalmen, aus den Mosebüchern ist. Überall spricht die Stimme Jesu. Unser Verstand wird manchmal die Stirn runzeln, wenn er darüber hört, dass im Mose beschrieben ist, wie 12 Fürsten von Israel ihr Opfer zu Gott bringen. Und es steht exakt 12-mal wortgleich derselbe Text. Aber das spricht eine Sprache, dass Gott jeden Einzelnen ganz persönlich ansieht. Ist so ein Beispiel, wo man sagt, wo der Verstand sagt, na gut, Aber in allem Wort Gottes ist Offenbarung vom Heiligen Geist versteckt. Da gibt es nichts, wo nicht diese Ebene von Offenbarung nicht auch mit drin versteckt wäre. Manchmal für unseren Verstand ziemlich stark verborgen, aber es ist immer da. Umso mehr durch die Worte, die wir auch über den Verstand erfassen können. Also das Wort schafft in uns Glauben. Ich habe mal den Vergleich da mir so vor Augen geführt. Da gibt's ja diese Fabel von dem Münchhausen, der sich an seinen eigenen Horn aus dem Sumpf herausziehen konnte oder auch nicht. Und das ist ungefähr das, wenn wir mit den Ressourcen unserer eigenen Person versuchen, etwas zu erreichen. Es ist in der Psychologie modern geworden, dass Menschen darauf geführt werden, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken. Und wenn ich mit meinen eigenen Ressourcen arbeite, arbeite ich mit der Substanz, die im Sumpf steckt, mit mir selber. Wir brauchen also eine Kraft, die außerhalb von uns ist, um uns aus unserem Sumpf zu ziehen. Und ich denke, wir sind da ziemlich irgendwie übereinstimmend, dass wir alle Phasen haben, wo wir emotional im Sumpf stecken. Ich fühle mich da manchmal auch nicht so. Und dann ist der Glauben weg und die Hoffnung weg und ist alles blöd. Ne? Kennen wir doch. Da gibt's so eine Cartoon, das doof, das doof, das doof, das doof, das doof, alles doof. Solche Gefühle haben wir. Und wenn wir da in uns nach etwas suchen, um uns dort rauszusuchen, rauszuziehen, werden wir da nichts Sinnvolles finden. Aber das Wort ist die Kraft, ist Jesus, die uns aus dem Wasser ziehen kann, wie Petrus, der die Hand von Jesus wieder ergriffen hat, nachdem er dort untergegangen war. Er ist aufs Wasser gegangen und oft, wenn wir im Glauben was wagen, kommt eine Phase, wo man denkt, ach du Schreck, was habe ich hier bloß gemacht? Und dann brauchen wir den Herrn, brauchen wir das Wort, um uns da rauszuziehen. Und ich habe das wirklich nicht nur einmal erlebt, manchmal muss ich mich dann dazu überwinden, das Wort zu lesen. Es fühlt sich dann nicht so an, als hätte man dazu Lust. Ganz besonders in dem Moment hat man dazu gerade gar keine Lust. Wenn wir dann sagen, Lust hin oder her, ich schlage das jetzt auf, ich lese einen Psalm, ich lese irgendetwas und lesen uns das laut vor und fangen an, das Wort vor uns selbst zu proklamieren, dann erschafft das Wort von außen in uns hinein Kraft und schafft Veränderung und manchmal schnell nach einer halben Stunde sagt man, wo habe ich denn gerade vor einer halben Stunde noch gesteckt? Der Herr ist der Herr, er hat alles unter Kontrolle, er ist gut, die Welt ist in Ordnung. Das erschafft aber nur das Wort in uns, das können wir nicht aus uns selbst heraus erschaffen. Also der Glaube, der nötig ist, der täglich nötig ist, der Glaube, dass wir unter Gottes Herrschaft sind und dass er für uns ist, dass er Gott ist, der regiert. Dieser Glaube kommt allein aus dem Wort. Und dann im Hebräer 4 ist auch eine wunderbare Beschreibung von dem Wort Gottes, auch ein wirklich bekannter Vers. Hebräer 4, ab Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, Jesus ist das Wort, denn Jesus ist lebendig. Er ist auferstanden, er lebt. Und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das haben wir hier nochmal die gleiche Aussage. Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Wir kennen den Bibelvers, dass unser Herz eine schwierige Angelegenheit ist und kein Mensch kann das ergründen. Und manchmal verstehen wir uns ja selber nicht so gut. Und das Wort Gottes ist ein Richter von dem, was in uns vorgeht. Das wörtliche Wort für Richter ist ein Urteilsfähiger. Das Wort Gottes ist die Instanz, die uns gerade richten kann, die uns innerlich auf Kurs bringt. Es ist ein Ausrichter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Und wenn wir im Hinterkopf haben, dass Jesus das Wort Gottes ist, ist das auch irgendwie in sich klar. Jesus ist derjenige, von dem wir leben. Und Jesus ist der Richter. Im Wort Gottes steht, dass aus seinem Mund ein scharfes Schwert ausgeht. Das ist sein Wort in Einheit mit seiner Person. Und das zweischneidige Schwert, glaube ich, bedeutet ein Stück, es ist absolut scharf gegen jeden Feind, gegen alles, was sich Gott gegenüberstellt. Und es ist auch scharf gegenüber dem, was in uns Veränderung und Ausrichtung oder auch Gericht braucht, was einfach nicht zu dem Leben gehört, was Gott mit uns leben will. Auch dagegen ist das Wort Gottes scharf. Und wir brauchen die Schärfe in beide Richtungen. Für uns selbst, damit das von unserem Seelenleben abgetrennt wird, was nicht aus Gott ist, damit wir klar sind, damit wir freien Weg haben. Und gegen unsere Feinde. In beide Richtungen ist das Wort Gottes scharf. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es richtet mein eigenes Inneres, es korrigiert mich, es richtet mich aus, es ermutigt mich, es lässt mich Dinge, Situationen so sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie ich sie fühle. Es überführt mich, leitet mich an zur Buße, es ermutigt und erfreut mich, es wirkt mit seiner Schärfe auf mich und gegen alle Feinde, die Gott hat. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir haben das ja gelesen in der Schöpfung. Gott sprach ein Wort, es werde Licht. Und bei Gott ist ein Wort sprechen und Wirksamkeit eine Einheit. Es konnte gar nicht anders als Licht entstehen, weil das Wort Gottes lebendig und wirksam ist. Und wenn wir da sehen, alles wurde durch das Wort geschaffen, Gott sprach, es werde und es wurde. Und an anderer Stelle, alles wurde durch Jesus und für Jesus geschaffen. Durch Jesus wurde alles. Und Jesus ist das Wort, durch das alles wurde, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Und das muss unser Verstand nicht alles zusammenbringen, aber es ist eine Realität im Wort. Also bei Gott ist Wort und Wirkung eine Einheit. Und auch das lässt uns Hoffnung haben, wenn wir das Wort lesen, dass es in uns wirksam ist. Weil Gottes Wort nie ohne Wirkung bleibt. Manchmal ist es so wie ein Depotmedikament. Es muss sich erst anreichern, bevor die Wirkung anfängt. Lass uns da nicht zu schnell aufgeben, wenn wir sagen, oh, ich nehme mir jetzt vor, ich lese jetzt ein Wort. Und ich mache das 3 Tage und irgendwie hat sich aber grundsätzlich nichts geändert. Es muss sich anreichern, bis es anfängt, wirksam zu sein. Das ist ein Geheimnis ebenso. Was das Wort Gottes auch noch tut, ist, es reinigt uns, wie wenn wir baden gehen. Im Epheser 5, da haben wir das. Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also eine Art und Weise, wie Jesus seine Gemeinde für sich reinigt und schön macht, ist durch ein Bad. Und das Bad ist im Wort. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns im Wort baden. So richtig drin sielen. Richtig viel lesen. Und wie wir die Wirkung des Wassers auch nicht mit dem Verstand erklären müssen, dass wir dadurch sauber werden. Es passiert einfach, weil Wasser die Eigenschaft hat, wenn noch ein bisschen Seife drin ist, noch mehr. Aber wenn wir baden, werden wir einfach automatisch sauber. Es ist unmöglich, richtig zu baden und dabei schmutzig zu bleiben. Und so ist es unmöglich, im Wort Gottes zu baden und gewisse Unreinheit zu behalten. Das Wort Gottes ist wirksam und reinigt uns. Und Jesus möchte, dass wir als Gemeinde ihm ähnlicher werden, immer mehr seine Entsprechung sind. Es steht in der Bibel, dass Gott eine Frau geschaffen hat, damit sie diesem Adam eine Entsprechung sein soll. Und so soll auch die Gemeinde eine Entsprechung für Jesus sein. Darauf wartet er. Und das braucht natürlich ein Reinigungsverfahren, damit wir immer entsprechender werden, immer ähnlicher. Und da ist eine der Sachen, dass wir im Wort baden. Der Grund, warum wir im Wasserbad geheiligt und gereinigt werden sollen, ist, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt. Wir werden von ihm durchdrungen und gereinigt dabei. Und dann haben wir auch was Herrliches im Jeremia Kapitel 23, im Vers 29. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Hier haben wir zwei weitere Eigenschaften von Gottes Wort. Es ist brennend wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ich glaube, damit ist gemeint, mit dem Feuer, es reinigt uns ähnlich wie das Wasser. Und mit dem Hammer, der Felsen zerschmettert, ist es, dass einfach Festungen in der Finsternis zerschlagen werden mit dem Wort Gottes. Es ist eine Waffe im Kampf. Jesus hat ja, da hat der François auch wieder mal mit betont, als er da war, Jesus ist dem Satan mit dem Wort Gottes entgegengetreten. Und so sind auch Festungen der Finsternis, mit denen wir konfrontiert sind, die brauchen den Hammer des Wortes Gottes, damit sie zerschlagen werden. Und dem geht voraus, dass das Feuer uns durchdrungen hat und uns gereinigt hat. Und eine andere Sache von Feuer ist auch Eifer. Feuer bedeutet auch Eifer oder ein Brennendsein für etwas. Mein Wort ist brennend wie Feuer. Es ist eifrig, es ist intensiv. Es zündet uns an, es begeistert uns auch. Zum Beispiel ein Beispiel, was dabei passiert, wie so ein Feuer wirkt, lesen wir in Lukas 24, im Vers 32. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, dass Jesus das Wort in Einheit ist. Können wir uns damit mal beschäftigen. Das waren zwei Menschen unterwegs von Jerusalem aus und ein Dritter kommt dazu. Und dann beschreiben sie ihre Begegnung mit Jesus. Das ist eine ganz herrliche Geschichte. Jesus ist bei ihnen, sie erkennen ihn nicht. Und sie fragen ihn auch noch, bist du der Einzige, der in Jerusalem ist, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist? Sie fragen die Hauptperson nach dem, als jemand, der keine Ahnung hat. Das ist so makaber, so krass makaber. Das zeigt aber auch, dass Jesus als Mensch absolut unerkennbar war in seiner menschlichen Gestalt. So, und dann beschreiben sie Jesus, die ganze Situation und wie sie traurig sind. Und er fängt dann Vers 25 an, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus sagt, wenn ihr denn den Propheten glauben würdet, müsstet ihr doch wissen, was passiert ist. Interessant. Und musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und dann steht Vers 27, und von Mose und allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und das ist dieses Geheimnis. Jesus ist im Wort. So. Erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf, von Mose und allen Propheten anfangend. Also das Wort ist eine Einheit. Der Faden, dass Jesus das Wort ist, bindet, es geht durch alle Seiten hindurch. Es ist wie eine Schnur, die alle Seiten zusammenbindet. Es ist Jesus. Es offenbart den Herrn. So erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und dann geht es weiter und am Ende steht, ihre Augen wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Das ist das Feuer des Wortes Gottes. Es hat ihr Herz brennend gemacht, das Wort. Sie haben Jesus als Person gesehen. Und das hat nichts mit ihnen gemacht. Aber als Jesus im Heiligen Geist ihnen das Wort offenbart hatte, plötzlich wurde ihr Herz brennend. Das finde ich so fantastisch. Dann haben wir eine ganz wunderbare Aufzählung im Psalm 119. Deswegen das Bändel da drin. Das ist nur auszugsweise. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Das erste Mal habe ich das mal gelesen. Da war ich mit Iris Boven und da hatten wir abends lange Zeit und hatten so die kleine Bibel mit und haben so heute eigentlich eine gute Gelegenheit, mal den ganzen Psalm zu lesen. Und da haben wir zusammen diesen Psalm gelesen, zum allerersten Mal im Zusammenhang, schon ein paar Jahre her. Und da ist uns irgendwie offenbar geworden, der beschreibt ja gar nicht allein das Gesetz des Mose. Hier geht es ja um das Wort. Irgendwie war das so ein Lichtblick. Und oft lesen wir vom Gesetz oder von der Weisung oder von den Befehlen. Es sind verschiedene Worte, die dafür gebraucht werden. Und oft steht im Hebräischen da das Wort Tora. Und mit Tora ist das gemeint, was, helft mir bitte, ich glaube, das sind auf jeden Fall die 5 Bücher Mose. Und bedeutet aber prophetisch alles vom Wort Gottes, weil in der Tora ist schon die Offenbarung von Jesus enthalten. Er erklärte ihnen von Mose und allen Schriften das, was ihn betraf. Und damit ist das gesamte Wort Gottes gemeint. Zum Beispiel Wirkungen, die verheißen sind. Der ganze Psalm 119 ist voll von Verheißungen, was das Wort Gottes Gutes tut. Vers 1, glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Und wenn wir jetzt Gesetz hören, meint das nicht das Befolgen der Regelvorschriften, um vor Gott bestehen zu können, wie sie Israel gegeben worden sind, sondern es meint das gesamte offenbarte Wort Gottes. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Also es ist verheißen, glücklich dabei zu sein. Dann Vers 11. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Das Wort Gottes in uns macht uns widerstandsfähig dagegen zu sündigen. Es macht unser geistliches Immunsystem stark gegen Versuchung. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Dann ganz häufig steht etwas von Beleben. Zum Beispiel im Vers 25. Am Staub klebt meine Seele. Belebe mich nach deinem Wort. Ich glaube, dass der Vorgang, den wir mal vorhin so ein bisschen angeschaut haben, unsere Seele klebt manchmal am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Also das Wort Gottes ist uns gegeben, dass es uns belebt, erfrischt, erneuert, Leben in uns schafft. Belebe mich nach deinem Wort. Dann haben wir Vers 14. Mit meinen Lippen, oder Vers 13, mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass unser Mund in unserer persönlichen Zeit alleine mit dem Herrn das Wort Gottes mit unseren Lippen ausspricht. Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Es ist ein Ziel, es ist eine Verheißung für uns, wenn wir das Wort Gottes reichlich lesen. Vers 45. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Das ist ein Widerspruch gegen alles, was menschliches Denken ist. Menschliches Denken sagt, ich beschäftige mich lieber nicht mit dem Wort Gottes, ich muss meine Freiheit haben, indem ich endlich machen kann, was ich so möchte. Und im Wort steht das Gegenteil. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Und das ist doch eine herrliche Verheißung, dass wir einen weiten Raum für unser Leben bekommen, wenn wir nach den Vorschriften Gottes forschen, wenn wir sie in uns aufnehmen. Das ist wahre Freiheit. Das schafft uns einen weiten Raum. Das Wort Gottes ist so groß, so weit. Es ist unerforschlich, wie Jesus als Person unerforschlich ist. Es wird in Ewigkeit immer wieder neue Offenbarungen geben aus dem, was hier geschrieben ist. Das ist herrlich. Ich werde wandeln auf weitem Raum. Vers 77. Lass deine Erbarmungen über mich kommen, dass ich lebe, denn dein Gesetz ist meine Lust. Wenn das Wort Gottes unsere Lust ist, kommt von Gott Erbarmung über unser Leben, kommt Gunst, ebnet er Wege, die wir selber nicht ebnen könnten. Das ist eine Verheißung, wenn das Gesetz Gottes, das Wort Gottes unsere Lust ist. Vers 92. Wäre nicht dein Gesetz meine Lust gewesen, dann wäre ich verloren gegangen in meinem Elend. Die Lust an Gottes Wort schützt uns davor, verloren zu gehen. Wenn wir das aus uns heraus machen würden, können wir uns nicht schützen. Wir brauchen das Wort in uns, Jesus in uns. Es steht ja auch woanders durch Paulus geschrieben, dass es ein großes Geheimnis ist und das heißt Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Hoffnung, die wir brauchen auf die Herrlichkeit Gottes, kommt durch Jesus in uns und kommt gleichbedeutend auch durch das Wort Gottes in uns. Dann ein Vers, den ich besonders liebe, Vers 98 oder Vers 97. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Vers 98, dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Und besonders in Bezug auf die geistlichen Feinde, im Wort Gottes steht, dass der Teufel listig ist, dass er Dinge drauf hat, die wir mit unserem Verstand nicht durchsteigen, die wir auch nicht mit scharf nachdenken, wo wir nicht vorbeugen können. Der Feind hat einfach Dinge drauf, die übersteigen unser menschliches Denkvermögen. Aber dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Wir werden Dinge tun, durch die der Satan zurückgedrängt wird, überwunden wird, durch die er mit seinen Attacken nicht landen kann und wissen es nicht warum. Aber wenn das Wort Gottes in uns ist, wird das so sein. Wir werden viele Attacken des Feindes überwinden. Er wird viele Dinge nicht landen können, weil uns das Wort Gottes weiser gemacht hat als seine Feinde. Und ich denke, bei vielen Sachen werden wir es nicht mitbekommen, dass es stattfindet. Aber wenn es nicht stattfindet, wenn das Wort Gottes uns nicht weiser als unsere Feinde gemacht hat, werden wir Entscheidungen treffen, die der Finsternis Raum geben. Und wir werden darunter leiden. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde. Auch da möchte ich es mit unserem menschlichen Immunsystem vergleichen. Wir wissen überhaupt nicht, was das von Gott gegebene Immunsystem tagtäglich an irgendwelchen Krankheitsattacken abwehrt. Es funktioniert einfach. Und so ist es auch das Wort Gottes in uns. Es funktioniert. Es macht uns weiser als unsere Feinde. Vers 103. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Und damals war Honig noch weniger leicht verfügbar als heute, Süßigkeiten, wo wir das doch relativ schnell haben. Was Süßes zu haben, war schon schwerer verfügbar und eine sehr große, war schon ein Fest, was Süßes zu essen, Honigwaben zu essen, auszukauen oder wie auch immer. Den leckeren, süßen Honig zu schmecken. Wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Das Wort Gottes, wenn wir damit Umgang haben, fängt für uns ein Genuss zu werden. Im Wort steht ganz viel davon, dass wir eine Lust haben am Herrn. Und wenn wir einmal ein Stück den Anfangswiderstand unserer Seele überwunden haben gegen das Wort, dann fängt es tatsächlich an, für uns ein Genuss zu werden. Und dazu ist auch wichtig, dass wir es uns laut vorlesen. Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich glaube, dass wir müssen ja täglich Entscheidungen treffen, wie wir unser Leben planen, wie wir einrichten, wie wir Dinge tun. Und bei vielen Dingen entscheiden wir es einfach. Und wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, sind auch unsere täglichen Alltagsentscheidungen davon geprägt, wie der Herr denkt. Ohne dass wir uns extra hinsetzen und sagen, Herr, wie denkst du denn? Ich muss mal beten, ich brauche einen Prophet, der mich mit einer Richtung segnet. Oder ich brauche ein besonderes Zeichen. Es soll morgen früh regnen oder nicht regnen oder wie auch immer. Jetzt soll es mal eine Zeit lang bitte nicht regnen. Aber wenn wir mit dem Wort Gottes gefüllt sind, ist es ein Licht für unseren Pfad. Wir erkennen, wie von allein die richtigen Entscheidungen. Das Wort Gottes beleuchtet unseren Weg, unseren Schritt Tag für Tag. Und natürlich ist es auch ganz konkreter Ratgeber für konkrete Fragen, die im Wort ganz klar geklärt sind, natürlich auch dort. Also es bahnt uns einen Weg, es lässt uns unseren Lebensweg sehen. So Vers 111 wieder. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Dann Vers 130. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. Das ist doch herrlich. Es ist für mich. Die Eröffnung deiner Worte leuchtet, sie gibt Einsicht den Einfältigen. In dem Psalm 119 steht ganz oft, gib mir Einsicht. Mir fehlt so oft Einsicht und Durchblick. Und es ist uns verheißen, wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dann bekommen wir Einsicht auf eine sehr schlichte und sehr, wie soll ich denn sagen, einfache, aber ganz tiefe und starke Weise. Das Wort Gottes leuchtet, gibt Einsicht den Einfältigen. es gibt gewissen Leuten keine Einsicht. Und das sind die, die so eine Haltung einnehmen wie die Pharisäer, weil die sind nicht einfältig. Die haben das Wort versucht, über ihren Verstand zu nehmen. Die Verheißungen vom Wort Gottes gilt den Einfältigen. Das sind die, die sagen, okay, das steht hier, das bist du, Jesus, und du bist mein Herr. Also ist das, was ich hier lese, mein Herr. Das ist diese heilige Einfalt dem Wort gegenüber. Wenn wir die haben, dann wirkt das Wort so, wie es hier verheißen ist. So, dann Vers 161. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache, aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Es schafft eine Ehrfurcht vor Gott. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Ehrfurcht bedeutet nicht nur, eine Scheu zu haben und einen Respekt zu haben, es bedeutet auch Staunen. Ehrfurcht hat diesen Aspekt von, ja, sich fürchten, damit in Konfrontation, in Gegnerschaft mit dem Wort zu kommen, das ist eine gesunde Ehrfurcht. Auch die Furcht des Herrn ist, ich habe eine Furcht davor, Gott zum Gegner zu haben. Aber es bedeutet auch Erstaunen, ist auch eine Form von Ehrfurcht. Vor deinem Wort hat mein Herz gestaunt, war beeindruckt, tief beeindruckt. Ich war nicht so tief beeindruckt von der Verfolgung wie von deinem Wort, so steht es hier. Oberste haben mich verfolgt ohne Ursache. Es ist extrem beeindruckend, sowas zu erleben. Aber vor deinem Wort hat mein Herz gebebt. Ich war tiefer als alles andere von deinem Wort beeindruckt. Also es wirkt diese Ehrfurcht. Vers 162 wieder. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort. Und ich denke, viele von uns haben schon erlebt, wenn man in einer Situation richtig verzweifelt ist und hat ein Wort, wo man weiß, das ist die Antwort, das Reden Gottes zu genau dieser Situation, ist die Sache gewendet, obwohl die äußerlich sich noch nicht verändert hat. Aber das schafft Freude und Hoffnung. So, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie trifft kein Straucheln. Das sind gewaltige Verheißungen. Wir brauchen so den Frieden Gottes in unserem Herzen. Und wenn wir Offenbarung haben, was Gott denkt, was er durch sein Wort über Situationen, Gefühle, Umstände sagt, dann schafft das eine Art Frieden, der übernatürlich ist. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Ja. Wir haben mal so einen Satz mir aufgeschrieben. Das hat Axel auch schon mal gesagt. Wann habe ich denn genug Wort Gottes gelesen? Ist es genug? 70 Mal. Ich glaube, das kann man vergleichen mit dem Gefäß. Das Gefäß ist dann voll, wenn es überfließt. Und ich glaube, wir haben dann uns genug mit Wort Gottes genährt, wenn es unser Leben beeinflusst, wenn es unser Gefühlsleben prägt, unser Denken und unsere Entscheidungen prägt. Dann sind wir genug gefüllt mit dem Wort Gottes. Also sozusagen, wenn es aus uns herausfließt, habe ich mir so hingeschrieben, in Klammern, nicht als Moralpredigt für andere, sondern als ein verändertes Leben. Ein Leben, was durch das Wort verändert ist, durchdrungen ist, getränkt ist und bewegt wird aus dem Wort. Dann habe ich genug im Wort gelesen. Und an dieser Stelle ist es anders als bei allen anderen Speisen, die wir zu uns nehmen. Hier gibt es kein zu viel. Es gibt ein zu wenig. Das ist, wenn es mir an Nähe und Vertrautheit zu Jesus fehlt. Das ist zum Beispiel ein Indiz dafür, ich muss nachlegen, ich muss wieder essen. Oder wenn es mir fehlt an Ermutigung und Trost, dann ist auch ein Indiz dafür, ich muss wieder essen gehen. Ich muss wieder Wort Gottes zu mir nehmen. Mir hat mal was geholfen, was der Dendresi vor vielen Jahren mal bei einer Heilungs- und Befreiungskonferenz gesagt hat. Da ging es wie pläbisch frei. Und er sagte, wenn wir einen Apfel essen, dann versuchen wir auch nicht wissenschaftlich zu analysieren, wie dieser Saft und der Zucker und was auch immer sonst noch in dem Apfel drin ist, in unserem Körper wirkt. Und erst wenn wir das genau verstanden haben, dann beißen wir rein. Sondern wir vertrauen darauf, dieser Apfel, der ist irgendwie gut. Und ich habe Appetit drauf, also esse ich den jetzt. Und das hat mir geholfen, das Wort auf eine andere Weise zu lesen, als permanent analysieren zu müssen. Der Heilige Geist schafft eigentlich von alleine Offenbarung. Wir müssen uns nicht extrem anstrengen, das Wort zu analysieren. Aber wir müssen es reichlich zu uns nehmen. Sonst hat der Heilige Geist nichts, womit er arbeiten tut. Er sagt, aus dem Meinen, aus Jesus wird er nehmen und euch geben. Ja, und ich glaube, dass wenn wir die verschiedenen Aspekte uns anschauen, haben wir einen definitiven Beweis, dass das Geschriebene hier vom Heiligen Geist offenbartes Wort Gottes ist. Wenn steht, im Anfang sprach Gott, wenn dann steht, alles wurde durch das Wort geschaffen, wenn dann steht, alles wurde durch Jesus und für Jesus geschaffen, wenn dann steht, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit, wenn Jesus von sich sagt, ich bin die Wahrheit, und wenn am Ende steht, sein Name, Jesu Name heißt das Wort Gottes, es ist für mich ein Beweis, dass der Heilige Geist all das inspiriert hat. Das lesen wir auch im 2. Timotheus Kapitel 3. 2. Timotheus 3 ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Und mit den heiligen Schriften an dieser Stelle ist das gemeint, was die Tora und Propheten und Psalmenrollen waren, die damals in der jüdischen Gemeinde aufbewahrt wurden. Gott hat das Volk Israel gebraucht, um sein Wort zu bewahren. Das ist eine hohe Berufung, die auf dem Volk lag. Deswegen steht auch, das Heil kommt von den Juden, weil sie waren das einzige Volk, die einzige Nation, die das Wort Gottes treu abgeschrieben und bewahrt haben. Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes wurde dem Volk anvertraut. Sie haben es nicht erkannt, weil sie es nicht vom Heiligen Geist geleitet aufgenommen haben, bis auf wenige. Aber hier steht, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften haben, die Kraft haben, dich weise zu machen, Psalm 119, dein Gebot macht mich weiser, weiser als meine Feinde, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der an Christus Jesus ist. Und das ist, finde ich, auch ein starker Hinweis darauf, dass der Heilige Geist das gesamte Wort bestätigt. Es ist nicht mit dem Kommen von Jesus das Alte Testament außer Kraft gesetzt worden, sondern es ist durch das Kommen von Jesus haben wir einen Zugang bekommen, ihn im gesamten Wort zu erkennen. Oder wenn wir zum Beispiel, also vielleicht dann noch ein Beispiel, aber dann geht es weiter, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also das gesamte offenbarte Wort, vom 1. Mose 1 bis Offenbarung, ich glaube 22. Das gesamte Wort ist vom Heiligen Geist gegeben, ist eine gesamte Offenbarung der Person von Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Alle Schrift. Also hier erwähnt Paulus extra Timotheus gegenüber, die Schriften, die Kraft haben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Und ich möchte mal noch die nächsten Verse ranhängen. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, verkündige Jesus, predige das Wort, das gesamte Wort. Ja, aber Vers 17, das Ziel des Wortes ist, damit der Mensch Gottes richtig sei. Und das brauchen wir von außen, das brauchen wir aus dem Wort, dass es uns formt, baut, bewegt, knetet, herausfordert, tröstet, überführt, ausrichtet und vor allen Dingen, dass wir darin den Herrn erkennen, den wir lieben. Und wir lieben ihn, indem wir ihm zuhören. Ich glaube, auch in normalen menschlichen Beziehungen gibt es nichts Besseres, Liebe auszudrücken, indem man einfach dem anderen zuhört, alles gedanklich andere abstellt und mal einfach nur zuhört. Und so, glaube ich, weiß sich Jesus geliebt von uns, wenn wir ihm ungeteilt zuhören. Und er freut sich darüber. Ja, ich habe angefangen, ein paar Beispiele zu finden, wie wir im Wort erkennen können, oder im Neuen Testament beschrieben ist, auf welche Weise der Heilige Geist die Schriften auslegt. Da werden wir heute nicht bis zum Ende damit weitergehen, aber ein, zwei Beispiele würde ich gerne noch mit ranhängen. Und zwar Johannes Evangelium Kapitel 1, ab Vers 44. Ach, stehst mal ein Stück vorneweg. Jesus findet Jünger. Ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern, Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führt ihn zu Jesus. Jesus blickt ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josefs von Nazareth. Ist das nicht erstaunlich? Ein einfacher Mann sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat. Und das ist für mich so stark. Wenn wir demnächst wieder mal Mose lesen, dann lasst uns den Heiligen Geist bitten, lasst mich erkennen, wo ich hierin Jesus finde. Wir finden ihn im Passamal, ganz deutlich. Aber wir finden ihn auch an anderen Stellen. Immer und immer wieder sagt auch Jesus dann oft, oder auch die Apostelgeschichte, das gucken wir uns später mal an, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, musste der Christus erhöht werden am Kreuz. Ein Verstand bringt das niemals zueinander, aber der Heilige Geist, der das gesamte Wort inspiriert hat, der hat damals schon diese Situation gegeben, um ein Vorbild auf das Opfer von Jesus zu geben, dass alle gerettet werden, die auf sein Opfer schauen. Das macht eben den Unterschied. Die Pharisäer haben das Wort gelesen als Gesetz und Regelwerk für andere Menschen. Und der Heilige Geist offenbart Jesus und den Aposteln, was in der Schrift ein Geheimnis versteckt ist. Jedenfalls, der Philippus sagt zum Nathanael und spricht, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef. Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael, Beispiel für menschliche Beurteilung in dem Moment, sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. So verschieden kann das sein. Der eine hat aus dem Wort Offenbarung und der andere sagt, was, wie, aus Nazareth? Und das ist das, wo wir den Heiligen Geist einladen sollen. Sagen, bitte Heiliger Geist, lass mich erkennen. Lass mich das Wesen und den Charakter von Jesus in allen Teilen der Schrift erkennen. So, dann Johannes 3, Vers 10 hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Nikodemus kommt zu Jesus und er sagt, ja, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, Vers 2, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und so weiter. Und dann steht, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Jesus hat dem Nikodemus gesagt, im Wort ist all das schon beschrieben, was ich dir jetzt gesagt habe. Ich finde das so erstaunlich auch oder so stark. Jesus kommt absolut nicht mit einer neuen Lehre. Er erfüllt das Wort. Es steht ja auch an anderer Stelle, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Und in Jesus werden diese Verheißungen kommen in Erfüllung, aber es ist das gleiche Wort, der gleiche Geist, der alles inspiriert hat. dann ein ganz herrliches Beispiel, auch wie der Heilige Geist das Wort auslegt. Diese Beispiele, wie der Heilige Geist das Wort auslegt, glaube ich, sind einfach eine Ermutigung für uns, dass wir Hoffnung darauf haben, dass uns der Heilige Geist aus dem Wort in Beziehung mit Jesus bringt. Das eine Beispiel möchte ich noch bringen. Johannes Evangelium Kapitel 5. Gemeinhin wird das Johannes Evangelium ja als ein Stück, das in Anführungsstrichen Liebe-Evangelium dargestellt, wo es sehr um Beziehung mit Jesus geht, wo Jesus sehr sein Herz offenbart. Aber es gibt in keinem anderen Evangelium so viel Auseinandersetzung mit den Pharisäern als in dem Johannes-Evangelium. Das ist auch eine sehr interessante Tatsache. Johannes Kapitel 5, ab Vers 37. Also Jesus hat wieder eine Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten. Und er spricht: Und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch. Denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Weiter unten. Vers 45, meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Also, es gibt dann noch mehr Beispiele, dass der Glaube aus der Schrift kommt, selbst für Leute, die Jesus begegnet sind. Ich denke, als letztes Beispiel habe ich jetzt die Bibelstelle nicht aufgeschrieben, aber die Brüder von Lazarus, die sagen, nee, Moment, das muss ich richtig lesen, ich erzähle, glaube ich, ist nicht korrekt. Kann mir jemand helfen, wo diese Begebenheit von Lazarus steht? Und zwar der dann in Abrahams Schoß ist, nicht der, der auferweckt wird. Lukas 16, vielen Dank, sehr schön. Ja, vielen Dank, sehr schön. Also die Begebenheit, ein Mann wird gerettet und ein reicher Mann kommt in die Qual des Hades. Und der reiche Mann, Vers 23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber: Ich bitte dich nun, mein Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und ich glaube, das ist ein starkes Wort vom Heiligen Geist auch für uns. Es gibt manchmal so den Wunsch: Wenn ich mal ein Wunder sehe, dann werde ich glauben. Wie viel Wunder hatte das Volk Israel gesehen, was am Ende gerufen hat: Kreuzige? Wie viel Wunder hätte es vielleicht noch gebraucht, damit sie überzeugt sind, dass es Jesus ist? Es ist das Wort, was Menschen bezeugt, dass Jesus der Christus ist. Wie der Philippus zu Nathanael gesagt hat: Wir haben den gefunden, von dem in Mose und den Propheten geschrieben steht. Wie Abraham sagt, als Prophet in der Wolke der Zeugen: Er sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und die Geschichte hat es bewiesen. Das Volk ist erst dann durch die Predigt von Petrus umgekehrt, als sie dem Wort geglaubt haben. Ihr Herz war nicht überführt durch die Wunder, die Jesus getan hat. Und das ist für uns wichtig, dass wir das tief in uns verankert haben. Unser Glaube und unsere Beziehung zu Jesus kommt in seiner Ursache aus dem Wort. Und die Zeichen und Wunder sind wichtig. Sie ermutigen uns. Sie bestätigen und bekräftigen das Wort. Aber sie stehen weder über dem Wort, noch können sie das Wort ersetzen. Aber das Wort, Jesus selbst als Person, das wird bestätigt. Und wenn wir im Hintergrund haben, dass Jesus selbst das Wort ist, dann können wir, glaube ich, auch besser verstehen, warum Abraham sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht, weil Jesus und sein Wort eine Einheit bilden. Letztes Beispiel noch, Matthäus 22, und dann mache ich aber Schluss für heute. Das führt uns dahin, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um die Offenbarung aus dem Wort zu haben. Matthäus 22, Vers 24. Vers 23, an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns 7 Brüder, und der erste heiratet und starb, und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder, ebenso auch der zweite und der dritte, bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Das ist doch eine spitzfindische Frage. Auch noch aus den Schriften gestellt. Das Gesetz des Mose angeführt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. So, anhand dieser Schriftstelle beweist Jesus die Auferstehung. Und das kann nur der Heilige Geist. Die Sadduzäer, die kannten die Rollen mehr als die anderen aus dem Volk. Deswegen kommen sie auch auf so eine spitzfindige Frage. Und Jesus zitiert das Wort, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und beweist damit, dass es die Auferstehung gibt. Ich finde es sehr schön, dass der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass es auch für uns verständlich wird. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und wenn steht, Gott ist Gott von Abraham, Isaaks und Jakobs, müsste sonst stehen, Gott war Gott. Aber da er Gott ist, beweist das, dass er Gott von Lebenden ist. Und so hat Jesus ein Beispiel gegeben, wie der Heilige Geist die Schrift auslegt. Und die Sadduzäer haben ein Beispiel gegeben, wie menschlicher Verstand die Schrift auslegt. Und Jesus sagt, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt. Und ich glaube, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Kennen und Wissen. Das Wort Wissen kann Menschen zu solchen Pharisäern oder Sadduzäern machen. Das Wort Kennen erzeugt Leben. Und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie sehr über seine Lehre, was ich sehr gut verstehen kann. Aus diesem Wort die Auferstehung herleiten, das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist das gesamte Wort sieht. Das sind so ein paar Beispiele, gibt's noch viele Beispiele, woran wir feststellen können, wie der Heilige Geist das Wort verwendet in uns. Jesus, hab herzlich Dank dafür, dass du uns Offenbarung gibst über dich als Person aus deinem Wort und dass du alles offenbart hast, dass du, Heiliger Geist, Beispiele gibst, wie du das Wort offenbarst, dass wir darin Hoffnung haben, aus deinem Wort Offenbarung zu bekommen. Und Herr, wir beten um die Gnade, dass dein Wort für uns groß ist, dass wir dich in deinem Wort als König über unserem Leben ehren und sagen, dein Wort ist der Richter der Gedanken und Gesinnungen unseres Herzens. Dein Wort ist der, bist du, der über uns regiert, und wir sind die, die uns von dir belehren lassen. Und wir danken dir, lieber Heiliger Geist, dass du das Wort Gottes lebendig machst und für uns zum Leben machst, wie du das Leben bist. Ja, wie in deinem Wort steht, dass du, Jesus Christus, Leben hast in dir selbst, so hast dein Wort Leben in sich selbst. Amen.